Radio Rebell Podcast vom 20. Juli 2024. Thema und Überschrift: Carl Carlton über die Entstehung des Songs Little Rainbow von Carl Carlton und Melanie Wiegmann.
Lieber Carl, schön, dich zu sprechen. Wie geht es dir? Wie geht es deiner Partnerin? Und von wo aus rufst du eigentlich jetzt gerade an?
Ja, es geht mir ausgezeichnet. Eigentlich unterbreche ich gerade Aufnahmen für einen neuen Song, den ich hier zu Hause im Studio angefangen habe zu entwickeln für ein neues Album von Melanie und mir. Ja, Melanie ist auch im Haus oder beziehungsweise gerade einkaufen gefahren. Wir sind auf Gozo in unserem Zuhause am Meer. Und ich lebe ja schon lange hier, 15 Jahre, und ich liebe diesen Ort. Ist auch sehr inspirierend. Immer wenn man durchs Fenster über Palmen hinweg aufs Meer gucken kann. Also ich habe da ein Faible dafür. Da kommt der Huckleberry Finn in mir durch. Ja, es geht wunderbar und schön von dir zu hören, Volker.
Carl, du arbeitest gerade an einem neuen Album gemeinsam mit deiner Partnerin Melanie Wiegmann. Ein Song daraus ist schon fertig und du hattest schon angedeutet, dass es eine interessante Geschichte zu diesem Song zu erzählen gibt, über die Entstehung, die Inspiration, die Entwicklung, die Aufnahme und natürlich über den Inhalt des Songs und auch über die Personen, die am Song direkt beteiligt waren oder zu seinem Werdegang sozusagen beigetragen haben. Eine solche Geschichte über die sozusagen Geburt, über die Entwicklung eines Songs, das hört man nicht sehr oft, deshalb bin ich sehr froh, dass du uns diese Geschichte erzählen magst. Machen wir es also spannend, tasten wir uns langsam an den Song heran, ohne zu viel über den Inhalt gleich zu verraten, können wir aber festhalten, vom Stil her, von der Rhythmik, hat euer Song mit Reggae zu tun. Und in diesem Zusammenhang hast du im Vorhinein schon den Namen Jimmy Cliff ins Gespräch gebracht. Was hat also Jimmy Cliff mit eurem neuen Song zu tun?
Ja, das hast du ganz recht gesehen. Dieser Song, neues Album, hatten wir schon länger in Planung. Dieser Song, der existiert schon seit 3 Dekaden, glaubt man es oder nicht. Also nie veröffentlicht, aber vor 30 Jahren oder sogar länger, 35 Jahren geschrieben. Mhm. Mit Jimmy Cliff hat es erst zu tun, als ich anfing, wie ich diesen Song gerne umsetzen wollen würde. Ich habe den, vor 35 Jahren war ich in London zu Besuch bei Chris Thompson. Chris Thompson war damals Sänger in Manfred Mann's Earth Band. Kennen wir wahrscheinlich alle durch die großen Hits wie Mighty Quinn und Blinded by the Light unter anderem. Chris hatte eine wahnsinnige Stimme, der hatte echt so eine Jahrhundertstimme. Ich sage hatte, weil er leider seine Stimme mehr oder weniger verloren hat.
Oh.
Er ist quasi in Pension gegangen, seiner Stimme wegen und auch seines Alters wegen leider. Vor 35 Jahren war das noch anders. Ich hatte ihn kennengelernt, weil ich auf einem blauen Montag in Manfred Mann's Earth Band gespielt hatte. Quasi für Steve Waller war ich eingesprungen, das war der damalige Gitarrist, und habe eine Welttournee von Manfred Mann zu Ende geführt. Damals so entstand meine Bekanntschaft mit Chris Thompson, und Chris war für mich auch die große weite Welt, weil der arbeitete mit Doobie Brothers, mit John Farnham, mit Nicky Hopkins, und ich war ja auch noch relativ jung, und für mich war London und Chris Thompson eben so ein Zugang zu der ganz großen, weiten Welt des Rock'n'Roll. Anyway, ich war in London und ein Freund von ihm war da, den ich auch kannte. Da war ich, wie man sagt, starstruck, weil als ich ankam im Taxi, weiß ich noch, da stand der Mann, den ich gleich erwähne, in der Tür und begrüßte mich. Das war Andy Fairweather Low. Und zwar kannte ich Andys Stimme und Andys Musik schon seit ich 14 war. Weil er hatte eine Band, die hieß The Amen Corner, und die hatten reichlich Hits Ende der 60er. If Paradise is Half as Nice und Bend Me, Shape Me. Und ich war ein Riesenfan von Amen Corner. Mhm. Plus, dass er danach in den 70ern anfing, ähnlich wie Robert Palmer, so eine Rhythm and Blues im alten Sinne Karriere zu verfolgen und immer sehr knackige, trockene Rhythm and Blues Alben in die Welt gesetzt hat. Ja. Vielleicht können wir da auch ein paar Titel davon spielen, weil das auch entfernt mit unserem Song zu tun hat,
gerne,
über den wir sprechen. Ja. Ja, und ich hatte damals diese Idee mit der Wandergitarre quasi, mit der Akustikgitarre, eine Idee, eine Melodie im Kopf, keinen Text. Und jedes Mal, also ich hatte eigentlich immer eine Probleme in der Gruppe, einen Song zu schreiben. Ich bin da eher ein Alleingänger, wie sagt man, ja. Aber Chris war genau das Gegenteil. Er wollte immer, we do a songwriting session, so und so weiter. Also wurde das da auch wieder anberaumt und wir fingen an. Er hatte eine Lindrum, die war damals relativ neu, eine der ersten Drum Machines, die ein bisschen Sinn machten. Und dann haben wir sehr simpel quasi diesen Song zusammen entwickelt und Andy hat sehr viel Text beigetragen von dem Song. Und ich glaube, dass auch der Spirit von Andy dem Song quasi im Ansatz damals schon richtungsweisend den Rhythmus gegeben hat. Mhm. Ja, das dazu. Diese Melodie mit diesem Demo, was wir damals gemacht haben, und Chris hat es damals eingesungen, nicht ich. Also vor Chris habe ich mich damals noch nicht getraut zu singen. Chris hat es dann damals gesungen auf dem Demo.
Ja.
Und ich habe tatsächlich über 35 Jahre diesen Song immer erst auf Kassette, dann habe ich es mal auf DAT überspielt. Viele Leute wissen gar nicht mehr, was das ist. Also auf Kassettentonband, auf DAT-Tonband. Und dann habe ich es auch mal auf eine CD gebrannt später. Aber den Song hatte ich immer dabei und ich hatte irgendwie eine Beziehung zu diesem einen Ding, dass ich sagte, irgendwann will ich mal was damit machen. Weil es war wie so ein Ditty, beinahe wie, ja, ich will das nicht abwerten, aber da gibt's nichts abzuwerten, wenn man sagt, eine Kindermelodie. Kindermelodien sind sehr einprägsam und diese Melodie hat mich immer verfolgt. Und ich habe ein paar Mal in den 30 Jahren, muss man sich mal vorstellen, 30, 35 Jahre, dies war 1988, 89, dieser Song hat mich immer verfolgt im Positiven. Den habe ich immer im Herzen und im Sinn gehabt. Und war überzeugt, irgendwann mache ich mal was Tolles mit dem. Und irgendwie jetzt in diesem Sommer, ich hatte mich auf der letzten Songdogs-Tour schon mal mehr mit Jimmy Cliff und mit Reggae habe ich mich sowieso immer befasst, weil ich bin dank der Stones eigentlich und auch der Anfänge des Reggae, weil Reggae ist ja ein Begriff, der ähnlich wie Soul, da denkt man auch immer, der Begriff Soul, den gibt's schon ewig, der wurde auch erst 1966, 67 durch das Album That Soul zum ersten Mal geprägt. Vorher hieß das auch Rhythm and Blues. Und Reggae gibt es eigentlich erst, seit es diesen One Drop, diesen Roots Reggae gibt. Mhm. Den gibt's erst seit den späten 60ern. Vorher hieß das Ska und Two-Tone und so weiter.
Blue Beat.
Ja, Blue Beat, genau. Und ich war ein Riesenfan, weil als jetzt kommen wir wieder zu der Zeit, wo ich Singles gekauft habe, so wie wir gerade über Eamon Corner gesprochen haben, Andy Fairweather Low. Welch große Ehre. Übrigens, mit beiden bin ich immer noch sehr, sehr eng zusammen und Andy Fairweather arbeitet seit Jahren schon mit Eric Clapton zusammen, spielt seit 30 Jahren beinahe in seiner Band als zweiter Gitarrist an und ab, wenn er nicht solomäßig unterwegs ist. Anyway, aber Reggae war immer ein Fable von mir und ich habe nie die Leute verstanden. Es war immer tatsächlich beinahe wie Stones oder Beatles. Es gab Leute, die mögen keinen Reggae oder Leute, die mögen Reggae. Also ich kam nie klar mit Leuten, die keinen Reggae mögen. Basically. Und ich glaube, die ersten Reggae-Ansätze habe ich sogar, wenn man das überhaupt noch sagen darf, als Kind gab, mit 12 oder 13, habe ich Chris Andrews I'm a Yesterday Man gekauft. I'm a Yesterday Man. Das war ja nichts anderes. Oder auch Obla Di Obla Da von Beatles.
Ja, richtig.
Und da bin ich neugierig geworden. Und als dann meine favorisierten Stones damals auch fingen, Reggae zu advertieren und zu preisen, da habe ich mich da halt mehr mit befasst und habe mich total verliebt, natürlich dann in die, erst in die Wailers und dann Toots and the Maytals und den ganzen Kram. Und dann hat das nochmal einen Höhepunkt natürlich gekriegt in der Entwicklung, dass ich auch begriff, wie macht man Reggae, wie setzt man den Bass ein, wie spielt man das ganze Ding, wie sind die Percussion, wo liegen die rhythmischen Akzente. Das habe ich dann alles vertieft von Robert Palmer gelernt in meiner Zeit mit Robert. Weil da waren karibische Sounds und gerade Reggae natürlich ja an der Tagesordnung. Ne? Also mit Robert nicht nur I'll Be Your Baby Tonight. Er hat ja auch auf den ersten Alben viel Reggae-Einflüsse gehabt. Pressure Drop von Toots hat er eine fantastische Version gemacht. So, und da war ich ganz stolz, dass ich gelernt habe, weil das ist eine ganz spezifische Art, um die Art Musik spielen zu können, zumindest einigermaßen adäquat. Es bleibt immer, auch wenn es viele gute weiße Reggaes gibt, wenn wir es machen, es bleibt auf irgendeine Art und Weise immer weiß. Das ist eben so, weil wir eine weiße Haut haben und eben keine schwarze Haut und nicht da geboren sind. Aber man kommt nah rein und es ist auch keine kulturelle Aneignung, liebe Woke-Leute da draußen am Hörer. Ich spiele auch den Blues und ich bin mit all dem Kram groß geworden und das ist in meinen Genen und auch in meinem Blut. Nur es klingt halt anders. Wenn wir es machen. Und Jimmy Cliff habe ich erwähnt, weil Jimmy Cliff auch einer durch den Film The Harder They Come einer der ersten war, die dann so, wo die Kombi war mit Rock'n'Roll, sage ich jetzt mal ganz, ganz mutig, und den karibischen Reggae Beats. Oder wo mir der Popsong auch um die Ecke guckte. Wo es nicht so ganz dope-mäßig, dub-mäßig war. Und, oder noch besser gesagt, I love songs und kurze, knappe Songs in dem Groove. Und deshalb fand ich dann eben auch Peter Tosh und Bob Marley und The Wailers und den ganzen Kram so gut, weil diese Songs so einprägsam waren und es nicht nur stundenlange das Improvisieren auf diesem Rhythmus war. Ja, und dann Jimmy Cliff, großer Fan. Klar, die ganzen Hits von ihm, Sooner or Later, Vietnam, wie heißt er noch, You Can Make It If You Really Want It, nee, jetzt habe ich mich, glaube ich, verplappert, aber du kennst den Song, und The Harder They Come natürlich, ja. Und ich glaube, der Song heißt so, ne? You Can Make It If You Really Want It or something, das, und jetzt komme ich wieder zu diesem Song, über den wir sprechen. Irgendwie lag das Tape wieder mal hier bei mir in Augenhöhe auf einem Bookshelf, wie sagt man noch auf Deutsch, auf einer Buchablage, in einem Buchregal, wo meine CDs stehen. Und da guckte mich dieser Song wieder an, in der uralten Kassettenform. Ich dachte, Mensch, und ich hörte noch mal rein und das Ding eierte auch schon ganz gut. Ich habe gesagt, so, jetzt packe ich mir den Song mal, jetzt nehme ich mir den mal vor. Und ich hatte gerade Jimmy Cliff, The Harder They Come, auf der letzten Songdocs-Tour gespielt. Und ich dachte, das ist doch ein Ansatz, weil der Song gibt das her von der Struktur und auch von dem Urrhythmus, so wie wir ihn auf dem Demo hatten mit Andy und Chris. Und da habe ich mich dann erstmals ein bisschen an Jimmy Cliff orientiert und habe einfach so ein bisschen Einflüsse gesammelt. Auch eine meiner ganz großen Einflüsse, was Slide-Gitarre neben Lowell George und Little Feat, eben Bonnie Raitt angeht. Und Bonnie hatte auch immer auf ihren Alben irgendeinen guten Reggae drauf. Und dann habe ich so ein bisschen reingehört und habe mich inspirieren lassen. Und habe dann angefangen, hier für mich selber aufzunehmen. Hab einen sehr simplen Rhythmus, einen One-Drop-Rhythmus entwickelt auf dem Drumcomputer hier. Da ich nicht gern mit zu Drumcomputern spiele, habe ich einfach eine Akustikgitarre dazu geschrammelt und das dann meinem Trommler Wayne Sheehy geschickt, den du auch kennst, ne, von von dem Lahnstein Festival. Oh, ja. Wayne lebt in Dublin. Ja. Und ich habe gesagt, Wayne, tu mir doch mal einen Gefallen. Ich kann nicht zu Maschinen spielen. Spiel doch mal ein One-Drop-Reggae zu diesem Geschrabbel, was ich da aufgenommen habe. Einfach so. Dann habe ich zumindest eine Basis, auf der ich arbeiten kann. Wenn ich dann fertig bin, dann schicke ich es dir wieder und dann trommelst du es nochmal richtig. Mhm. Und so habe ich halt angefangen. Und dann kam dieser wunderbare Track von Wayne und noch von einem guten Freund aus Hamburg, der die Percussion geliefert hat, Jörn Schwarzburger. Und dann hatte ich diesen Track mit viel Geklapper und One-Drop-Groove und habe dazu meinen alten Beatles-Bass. Ich habe so einen alten Höfner-Beatles-Bass. Wenn ich Beatles-Bass sage, ich weiß gar nicht, sagt dir das was? Ja, ja, ne? Dieser alte Höfner-Bass.
Klassiker.
Ja,
natürlich.
Genau. Der Violinen-Bass von Höfner. Ja. Genau.
Ja. Ikonisch.
Übrigens, Robert Palmer hatte den originalen Beatles-Höfner-Bass von Paul McCartney geschenkt bekommen.
Oh Gott.
Da war hinten noch ein Set vom Star Club draufgeklebt. Ja. Ja.
Klasse.
Was, der Star Club? Nee, da verbüge ich mich jetzt nicht für.
Egal.
Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber da war eine Setlist drauf.
Okay.
Es kann auch von der letzten Beatles-Tour in den USA gewesen sein.
Okay.
Und zwar lebte McCartney direkt gegenüber von Robert auf den Bahamas, in Nassau.
Ah, ja.
Ja. Und Robert hat sich öfter bei ihm mal ein Schlagzeug ausgeborgt und die haben sich gegenseitig da unterstützt in der Community da.
Mhm.
Ist auch lustig. Anyway, schön. Hat alles ein bisschen mit diesem Song zu tun, weil da sind wir schon wieder in der Karibik, in Nassau und bei Robert. Und bei dem Mann, der Obladi Oblada geschrieben hat, da haben wir vorhin auch schon erwähnt.
Ja.
Also jetzt, wenn ich mit dir darüber spreche, muss da irgendwas in der Luft gewesen sein, als ich diesen Song dann aufgenommen habe. Also, dann habe ich zu dem Akkordenschema eben mit dem Beatles-Bass quasi einen typischen Reggae-Bass entwickelt.
Ja.
Und war ganz stolz, dass das mehr als authentisch klang. Ich habe es Kollegen vorgespielt und habe natürlich gesagt, dass das ein Kollege aus Jamaika war und das wurde mir geglaubt und da wusste ich, ich bin auf der richtigen Fährte. Ja.
Das war ein summarischer Überblick von Carl Carlton über die Entstehung und Entwicklung des neuen Songs. Jetzt soll es um die Details gehen, um die Einflüsse, die diesen neuen Song und potenziellen Sommerhit von Carl Carlton und Melanie Wiegmann geprägt haben. Und um die Spannung aufrechtzuerhalten, soll der Titel des Songs noch immer nicht genannt werden. Carl, als zweiten Hinweis auf die Entstehung eures neuen Songs hast du einen weiteren Namen genannt, nämlich Bonnie Raitt. Was hat die kalifornische Blues-Country-Rocksängerin und Gitarristin Bonnie Raitt mit eurem neuen Song zu tun?
Ja, das war auch Bonnie. Ich bin ein Riesenfan. Wie gesagt, wenn es um Slide-Gitarre geht, das ist ja eine meiner... die Slide-Gitarre. Seit Jahren seit Dekaden bin ich Bonnie Raitt-Fan. Kennengelernt natürlich durch die Nähe zu Little Feat, zu Lowell George. Und sie ist halt ein großes Vorbild von mir. Ich habe sie auch kennengelernt bei meiner Arbeit mit Eric Burdon in Los Angeles.
Mhm.
Sehr eng kennengelernt. Und ich bin ein Riesenfan. Und Bonnie hatte immer auch Reggae-Einflüsse auf ihren Alben. Sie hatte immer einen Reggae-Song. Aber sie hat sich's immer zu eigen gemacht, weil ihre Slide dabei gesungen hat. Und als ich jetzt an meinem Song gearbeitet habe, habe ich gedacht, wie kann ich meine Lieblingskür damit einbringen, nämlich die Slide-Gitarre.
Ja.
Und es hat sich nun mal, dass der Einfluss von Bonnie klingt halt wie Lowell George und ich klinge wie Lowell George, weil das mein großes Idol war.
Ja.
Also ich hoffe zumindest, dass ich ein bisschen so klinge. Oder bleiben wir mal dabei, das war der große Einfluss zu dem Slide-Ton, den ich habe.
Mhm.
Und ich dachte, dass die Slide diesen Titel gerade mit dem Reggae-Groove etwas Besonderes gibt.
Ja, das ist so.
Und so habe ich nochmal in Bonnies Reggae-Songs reingehört und habe gesagt, ja, ich traue mich das auch mal.
Mhm.
So, So hat Bonnie dann auch quasi einen Einfluss gehabt, ja, auf die Entwicklung dieses Songs. Mhm.
Und hättest du jetzt im Gedächtnis einen Bonnie Raitt-Titel, der in diesem Zusammenhang mit eurem neuen Song von Relevanz wäre, der irgendwas uns darüber sagt? Könntest du einen Titel nennen von ihr?
Ja, auf Luck of the Draw, auf dem Album, ist ein Song, der heißt Come to Me. Und es gibt noch auf dem Album Fundamental einen Song, I Am On Your Side. Mhm. Vielleicht nicht derselbe Groove wie dieser Song, aber auf jeden Fall die Stimmung hat mich beeinflusst mit. Ne? Es ist ja nicht immer so, es kann ja auch ein leckeres Essen, kann ja auch einen Einfluss haben, ja, wie ich den Song dann letztendlich umsetze. Ne? Aber ja, die Songs wären es wohl. I'm on your side, würde ich sagen, oder Come to me. Mhm.
Sehr schön. Gut, gehen wir also einen weiteren Schritt, um uns langsam eurem neuen Song anzunähern. Als weitere Namen und als weitere Entwicklungsstation im Entstehungsprozess eures neuen Songs hast du den Namen Chris Thompson genannt. Was hat nun der Sänger von Manfred Mann's Earth Band, Chris Thompson, was hat er zu eurem Song beigetragen?
Ja, Chris käme natürlich jetzt vor Bonnie, weil Chris der Ursprung ist.
Ah ja.
Ich war in London bei Chris zu Besuch, Ende der 80er. Wir haben uns kennengelernt durch einen gemeinsamen Bekannten in Los Angeles. Der hat uns miteinander bekannt gemacht. Dann trug sich zu, dass ich mit Vitesse, meiner damaligen holländischen Band, im Vorprogramm von Manfred Mann's Earth Band eine Tournee gespielt habe. Und ich dann quasi als Steve Waller, der Gitarrist von Manfred Mann, krank wurde, eingesprungen bin bei der Earth Band. Ah. Das ganz kurz zu meiner Begegnung mit Chris. Und daraus hat sich eine sehr, sehr enge familiäre Freundschaft entwickelt. Ah. Sehr familiär. Und ich habe Chris besucht. Er lebte damals in London, South Wimbledon, meine ich. Kann mich nicht ganz genau erinnern, weil es Ende der 80er.
Ja.
Und ich hatte einen Song, ja, Song kann man nicht sagen, eine Akkordenstruktur, eine Melodie im Gepäck. Und die habe ich zusammen, weil Chris immer jemand ist, der jemanden gerne auffordert, hey, do you got any ideas? Let's work together, let's write some, let's start writing. Und ja, dann haben wir angefangen, um dieses kleine Thema herum zu arbeiten bei ihm zu Hause im Studio. Mhm. Und es trug sich eben zu, dass auch Andy Fairweather da war, mhm, ein Freund von Chris.
Ja.
Ja, als ich dann sah, dass Andy bei Chris zu Hause ist und auch ein Mitpartner in diesem Schreibprozess sein würde, war ich natürlich erst, ich habe kein deutsches Wort dafür, starstruck, weil Andy bis in meine ganz frühen Teenagerjahre zurückging mit seinen Amen Corner und seinen Hits.
Ja.
Aber dazu kommen wir gleich, richtig?
Richtig. Du warst also innerhalb der Manfred Mann's Earth Band auch für diese Tour als Gitarrist gebucht. Du warst dabei. Erinnerst du dich noch, welche Titel du selber auch gespielt hast und welcher für dich auch immer noch besonders in Erinnerung ist und dich auch mit Chris Thompson verbindet?
Oh ja, auf jeden Fall Blinded by the Light.
Oh ja.
Und Mighty Quinn.
Klar.
Auf jeden Fall die beiden, die stechen raus. Und Chris hat damals, sind wir wieder beim Reggae, Chris hat damals Redemption Song von Bob Marley,
oh,
aber ganz allein mit der Akustikgitarre, mhm, gespielt. Da bin ich damals sogar immer aus dem Backstage-Bereich schnell ins Publikum, weil ich das immer so bewegend fand. Chris, mhm, mit Chris' Stimme, die Halle erfüllt zu hören mit dem Song, das war immer für mich ein Erlebnis, wo ich auch ziemlich oft mal die Tränendrüsen geleert habe.
Oh ja.
Vor Glück.
Mhm. Sehr schön, kann ich mir gut vorstellen, ja. So, jetzt kommen wir dem Songinhalt und der Komposition eures neuen Songs noch ein entscheidendes Stück näher. Du hast ja den Namen Andy Fairweather Low schon genannt. Sein Name weckt Erinnerungen an die späten 60er Jahre, an seine damalige Band Amen Corner, die du auch schon genannt hast, deren Top-Hit damals war If Paradise is Half as Nice. Was damals aber so in der ernsthaften Avantgarde-Pop-Szene oder in der Art-Rock-Szene etwas als schlagerhafter Pop-Hit eingeschätzt wurde. Und jetzt also die Frage, Was hat ein Andy Fairweather Low von damals mit Carl Carlton und seinem neuen Song zu tun?
Okay, zum einen, dass er einfach da war an dem Ort, als wo wir den Song geschrieben haben.
Ja.
Quasi mit der Entwicklung, wie der Song jetzt ist, hat er wenig zu tun. Er hat nur in der Entstehung, ein Song kann ja viele Facetten haben. Du kannst ihn als Walzer spielen, als Reggae oder als Rockabilly. Und damals in dieser Entstehungszeit, Chris, Andy und ich, war es einfach nur wie ein Folksong quasi mit einem kleinen karibischen Groove drunter. Aber man tut Andy total Unrecht, weil die Amen Corner waren definitiv keine Schlagerpop-Band. Nur wurde das von uns aus Deutschland aus falsch verstanden. Ja. Weil die Musik der Amen Corner mit dem Gebläse, was sie hatten und auch den Grooves, war eigentlich sehr schon auch an die Karibik, an Rhythm and Blues und vielen der großen Motown-Bands angelegt.
Oh ja.
Also
ja.
If Paradise ist auch nichts anderes als irgendwie ein Motown-Song oder Bend Me, Shape Me.
Okay.
Und das hat Andy auch ja weitergetragen. Deshalb war ich auch immer ein Fan von ihm in den 70ern und auch später. Zum Beispiel, wenn du Lust hast, könntest du einen Song von ihm spielen, der heißt La Bugaruga.
Aha.
Oder einen Song, der heißt Beboppen Holla.
Aha.
Da zeigt sich neben Paradise is Half as Nice ganz deutlich, dass im Endeffekt mein Rückdenken an die Zeit, als ich den Song geschrieben habe mit Andy und Chris, dass Andys Musikgeschmack mich auch abgefärbt hat auf das Arrangement dieses Songs jetzt, ich ihn jetzt aufgenommen habe.
Ja. Mhm. Und als Gitarrist hat er ja später auch zu den Begleitbands von Eric Clapton und Roger Waters gehört. Auch zur Stammband von George Harrison habe ich gelesen, den er auf Tourneen begleitet hat. Er war auch Teil dieses Gedenkkonzertes für George Harrison. Er war dann Mitglied von Bill Wyman's Rhythm and Kings. Er stand auf der Bühne ist auf seiner Website zu lesen, mit Dylan, Hendrix, Elton John, Kate Bush und so weiter. Und natürlich veröffentlichte er auch Soloalben mit eigener Band. Und in all dem ist er dir wirklich sehr, sehr ähnlich. Schließlich warst und bist du ja auch ein Edel-Sideman von Stars, wie Robert Palmer, den du genannt hast, Joe Cocker, Peter Maffay und so weiter. Da gibt es also durchaus eine besondere Verwandtschaft zwischen euch beiden. Kann man das so sagen?
Das kann man definitiv so sagen. Und auch mit Andy weniger als mit Chris, aber mit Andy habe ich es jetzt wieder aufleben lassen durch den Song. Sind wir uns wieder sehr nahe gekommen. Kann man sagen, klar, jetzt gerade durch das Gespräch mit dir kommen bei mir noch viele Verbindungen, denen ich mir gar nicht so bewusst war, was diesen Song so beeinflusst hat, dass er so klingt, wie er jetzt klingt.
Erzähl davon.
Naja, was ich gerade schon sagte, dass im Grunde genommen Andys ganze Musik auf seinen Soloalben, diese Art Rhythm and Blues, die auch irgendwo eine karibische Seite hat, irgendwie auch mit eingespielt hat, als ich jetzt diesen Song, das alte Demo, wieder rausgekramt hat, wie gesagt, 35 Jahre alt. Unterbewusst hat das wahrscheinlich bei mir auch einen Klick gemacht im Kopf, in welche Richtung ich das entwickeln wollte.
Gut, also kommen wir jetzt langsam zum Inhalt und zur Botschaft des Songs. Im Vorfeld hast du geschrieben, das Song sei ein Statement von euch gegen Sozial, Fußball, Politik, Wetter und sonst was Frust. Was meinst du damit genau?
Ja, zwei Dinge. Manchmal kann man das, auch wie Keith Richards das immer beschreibt, wie ein Song entsteht, dass er das gar nicht weiß, wann Start Me Up angefangen hat, dass er das aus der Luft gegriffen hat oder irgendwie. Und das stimmt. Wie ich dir vorhin erzählte, ich saß hier, sah die Hülle von dem alten Demo und dachte, Mensch, den Song schnapp ich mir jetzt nochmal. Sofort denkst du natürlich an die Situation, als du damals das Demo gemacht hast, eben Chris und Andy im Raum. Und sofort denkt man, ach Mensch, Andy, was macht der jetzt wohl? Hört noch mal in die Musik rein und schon hast du einen Einfluss da. Ne? Und so sind halt viele Kombinationen, die in der Luft fliegen, viel Mystik, was einen dann auch unbewusst beeinflusst, wie man so einen Song dann vielleicht kleidet. Der ewige Robert Palmer, der in mir weiterlebt. Ja.
Ja, natürlich.
Ach so, du wolltest, ich habe dir ja gar keine vernünftige Antwort zu dem Inhalt gegeben. Ja.
Oh, doch, sag.
Ich bin nun leider sollte ich leider sagen, also ich lese hier auf meiner Insel immer noch die täglichen News, weil ich gerne am Ball bleiben will, gerade in diesen doch sehr dynamischen Zeiten, nennen wir es mal so.
Oh ja.
Es sind ja nicht unbedingt lustige Zeiten, politisch und auch sozialgesellschaftlich gesehen.
Grauslich.
Aber da wollen wir jetzt überhaupt nicht drauf eingehen. Und ich bin ein sehr sensibler Mensch. Ja. Und ich denke, ich sollte mal weniger Zeitungen lesen und oder Online-Nachrichten lesen.
Denke ich auch.
Ich habe gemerkt, was das mit mir macht und wie sehr es mich bedrückt. Und als ich dann anfing, an diesem Song und den Text wieder rausgekramt habe, dachte ich, oh ja, das ist die Antwort. Und warum mache ich nicht jetzt den Song schnell fertig, schick den raus als Sommergruß oder einfach als Gruß und als Gegenpol zu diesem ganzen schwermütigen, schweren News, die uns gerade umgeben. Und sagt zu allen Leuten, hallo, hier kommt ein kleiner Gruß.
Wunderbar.
Volker sagt, ich darf den Titel noch nicht sagen. Aber in diesem Song ist halt eben ein Gruß, was man machen kann, damit man wieder ein Lächeln auf den Lippen hat und dieses Lächeln auch weitergeben kann an seine Lieben, an das Umfeld und an den Tankwart und überhaupt an jeden in deinem Umfeld. Ja.
Und das brauchen wir jetzt wirklich dringend. Und jetzt kann man wirklich auch den Titel nennen. Du sagst ihn selber, ich nicht. Das ist ein wunderbarer Song. Wie heißt er?
Könnte beinahe ein Kindersong sein. Der heißt Little Rainbow.
Ja.
Und das ist auch der Inhalt, eben aus der Person heraus geschrieben, aus der eine Bedrückung, Verlustängste, die Welt ist grau und wäre es nicht schön, einen kleinen Regenbogen zu haben. Und man kann sich diesen kleinen Regenbogen erarbeiten.
Sehr gut.
Das ist wirklich möglich, quasi an den Haaren aus dem Sumpf ziehen selber. Ja. Dann sieht man nämlich den Regenbogen und den muss man dringend weitergeben.
Ja.
Und je mehr wir jedem einen kleinen Regenbogen ins Herz, in die Seele, in den Kopf setzen, desto besser geht es um uns herum. Und ich glaube, das ist mir, also ich sehe das jetzt ganz, das ist kein Schulterklopfen, sondern ich bin total content und happy mit der Umsetzung dieses Songs und mit der Message. Und ich hoffe, dass die Hörer draußen auch ein bisschen was mit dem kleinen Regenbogen anfangen können.
Mit Sicherheit. Also ich war begeistert sofort, als ich es gehört habe. So, jetzt haben wir die Spannung wirklich lange genug aufgebaut. Aber bevor wir jetzt euren neuen Song endlich hören, sag bitte noch, wer war an der Einspielung des Songs beteiligt? Natürlich deine Partnerin, Melanie, klar. Wer noch?
Melanie Wiegmann, natürlich. Wir haben es auch wieder in alter Form, in dieser Everly Brothers Form gemacht, dass wir tatsächlich den ganzen Song man sagt ja nicht als Duett. Duett ist ja Frage-Antworten mehr, aber dass wir tatsächlich den ganzen Text zusammen zweistimmig gesungen haben.
Stimmt.
Ne, also wenn man Lee Hazelwood und Nancy Sinatra nimmt, die singen sehr, der eine singt den Vers, dann Solo, dann singen sie zusammen den Refrain. Bei uns ist es ja eher wie bei den Everlys, wir singen alles in Harmony.
Ja.
Melanie hat einen super Job gemacht. Zum größten Teil habe ich tatsächlich ambitioniert alles selber eingespielt.
Oh ja.
Weil auf meiner langen musikalischen Reise entwickelt man ja, man hat so viel freie Zeit, um an den anderen Instrumenten, auch an Tasteninstrumenten zu arbeiten. Mein Lieblingsinstrument zum Beispiel, das alte Hohner D7 Klavinett.
Oh ja, das kenne ich.
Genau, die Hammond. Und ich glaube, ich bin behende genug, um das einfach bedienen zu können.
Toll.
Um die Klangfarbe in so einen Song umzusetzen. Also vieles habe ich selber gespielt, Bass und all die Saiteninstrumente. Dann hat mir der Martin Huch, der auch uns auf der Tour schon begleitet hat und auf unserem Soloalbum Glory of Love. Ja. Der Martin kommt aus dem Umfeld Fury in the Slaughterhouse.
Ah.
Martin ist bekannt als Pedaled Steel Guitar Player und Mandolin Spieler. Der spielt all die ganzen exotischen Country Instrumente.
Mhm. Ja.
Und Martin hat Mandoline gespielt, dann wie gesagt Wayne Patrick Sheehy, mein Trommlerkumpel aus Dublin,
ja.
Den kennt man von Ronnie Wood's Band,
ja.
Und von den Hothouse Flowers unter anderem.
Mhm.
Der hat mitgemacht, dann Jörn Schwarzburger, ein Session-Trommler, ein Freund von mir, der mit meinem Sohn sehr viel zusammenarbeitet aus Hamburg.
Ah, ja.
Und der Jojo Röhm, unser Bassist und Arrangeur aus Berlin, mhm. Der aus dem, ein bisschen aus dem intellektuellen musikalischen Underground Berlins kommt,
wow.
Der auch mit den Jungs von Nick Cave zusammenarbeitet, mhm. Und so weiter. Jojo ist immer gut, wenn was zu schön wird, dann sage ich mal zu Jojo, Jojo, bring da mal ein bisschen Intellektualität rein, mach mal ein bisschen kaputt, kratz mal ein bisschen am Lack, und das kann der wunderbar. Mhm. Er findet analoge Klangteppiche und was nicht alles. So, das war's schon, also eine ganz kleine Besetzung, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Das war's.
Mhm.
Dann habe ich hier mein wunderschönes, ein wunderschönes großes Studio auf Malta, Temple Studios. Mhm. Mein David Weller, mein Freund, der bei Tony Visconti gelernt hat, ein fantastischer Produzent, mhm. Und Toningenieur. Dem schicke ich dann meinen ganzen Plunder, den ich hier zu Hause aufgenommen habe und zusammengesammelt habe. Und David mischt das Ganze.
Oh.
Und manchmal, und da haben wir auch unsere Vocals übrigens aufgenommen. Also das ist manchmal schon angenehmer, wenn man nicht selber dann noch Engineer ist, sondern wenn wir frei singen,
klar.
Können.
Ja.
Beim Spielen ist das anders, dann macht mir das nichts aus.
Ja.
Drücke ich auf den Aufnahmeknopf und lasse einfach laufen.
Mhm.
Aber beim Singen ist was anderes. Da habe ich gerne den David dabei, auch als Reflexion,
ja.
Und als Produzent der Stimmen.
Verstehe.
Und dann habe ich zu unserem Freund Fred Kevorkian nach New York geschickt, zum Mastern.
Aha.
Fred ist auch bekannt, der macht viele große Sachen, über Willie Nelson, Wallflowers, bis zu Beyoncé.
Oh.
Der macht den letzten Schliff, ist ein großer Meister des Masterings. Darf man nie vergessen,
ja.
Dass das Endprodukt, vor allem das Analoge, analog ist ja heutzutage nichts mehr, aber aus der großen analogen Zeit, das Mastern ist schon eine große Fähigkeit,
ja.
Die nicht viele beherrschen.
Ja.
Ja. Das ist so der Werdegang dieses Songs von dem kleinen Regenbogen.
Wunderbar.
Hat einige Länder durchreist.
Ja.
Ja. Irland, Malta, Deutschland, USA, genau.
Und überall ist er zu sehen als wunderbar glänzender,
genau.
Schöner Regenbogen.
Little Rainbow, ja.
Also dieser euer wunderbares sommerliche neue Song Little Rainbow ist Bestandteil eures neuen Albums, das du gemeinsam mit deiner Partnerin Melanie Wiegmann jetzt aktuell fertigstellst, glaube ich. Das Album soll im Herbst, Winter 24 erscheinen, habe ich gelesen. Kannst du schon etwas über das Album sagen? Also wie unterscheidet es sich zum Beispiel von eurem ersten gemeinsamen Album Glory of Love, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde? Also ihr habt es nicht nur veröffentlicht, sondern ich habe es auch Ende letzten Jahres auf Tour vorgestellt. Und ich glaube, was ich gehört habe, war das eine gute Tour, eine richtig sehr gute Tour gewesen. Ne?
Es war so beseelt. Also wir auf der Bühne waren beseelt und anscheinend the audience, jetzt komme ich immer wieder,
weil
ich nur hier Englisch spreche, ja. Das Publikum auch. Und
das
gibt einem dann natürlich doch noch viel, weil es auch ein neuer Act war. Leute waren neugierig. Der Karl mit der Melanie Wiegmann, die kennen wir ja aus dem Fernsehen, die machen jetzt was zusammen.
Ja.
Also dann kam auch noch Schneesturm und noch so Spätzüge Corona dazu. Also wir mussten uns ein Publikum erarbeiten, aber die dann da waren und teilweise auch sehr vielzählig, die waren sehr beseelt. Also das hat mir mehr gegeben als jede Gage der Welt, ja.
Oh, wie toll. Schön.
Ja, jetzt arbeiten wir am neuen Album. Ist auch ein bisschen an mir, wie schnell. Und ich bin ein ziemlicher Pedant, wenn es um meine eigene Arbeit geht. Und gerade in der Entwicklungsphase, wohin ich damit will. Und einen Arbeitstitel haben wir schon, der heißt Crazy Love. Nämlich ist eigentlich erst nur ein Arbeitstitel. Wer weiß, vielleicht wird es nach Glory of Love kommt Crazy Love.
Ja,
so und gut. Zwar der Titel von Van Morrison. Der wird auf jeden Fall auf dem Album sein.
Ah ja.
Dann schreibe ich ein eigenes Material.
Mhm.
Ja, ich will noch nicht zu viel verraten. Es kommen auch einige Cover, aber auch von Songwritern, die ich ausgegraben habe, die ich unglaublich toll finde, die dem großen Publikum nicht so bekannt sind, weil diese Juwelen sind ja überall vergraben, diese Diamanten, Rohdiamanten, die muss man nur finden.
Ja, klar.
Und das finde ich auf dem Weg dahin, um so ein neues Album zu entwickeln, genauso spannend wie an eigenen Songs zu arbeiten.
Ja, klar. Ja. Klar. Wie wird das Verhältnis ungefähr sein zwischen eigenen Kompositionen von euch beiden und mehr oder weniger Interpretationen, also Bearbeitungen toller Juwelen, die du findest?
Ach, das kann ich kaum sagen.
Ach so,
also ich gehe mal über den Daumen 50-50.
Oh ja, so viel hast du. Ja. Das war beim ersten Album noch lange nicht so, ja? Doch gut.
Das erste Album war ja nicht geplant. Das ist ja quasi, hat das Leben so entwickelt, bis einer sagte, Mensch, jetzt habt ihr so viel aufgenommen, jetzt müsst ihr da noch mal rausbringen.
Klar.
Also da gab es nicht diesen Hintergedanken, jetzt schreib mal für euch beide. Wir haben uns einfach eben Songs vorgenommen, die wir auf unsere Art und Weise interpretiert haben.
Ja.
Bis dann am Ende jemand sagte, mach doch mal ein Album draus. Da war es quasi in Anführungsstrichen schon zu spät, um noch viel Eigenes zu entwickeln.
Ja, ja.
Aber ich muss auch sagen, wenn ich in meine Kiste, auch selbst in meiner Songdocs-Kiste oder in der Kiste drumherum grabe, was ich so in den letzten 40 Jahren geschrieben habe, das kommt mir manchmal so vor, als ob ich auch so ein Juwel von jemandem anders höre, was ich wieder neu entwickeln muss.
Mhm.
Genauso wie mit Little Rainbow, also quasi dasselbe. Dass man doch so ein Song von, so ein altes Demo von vor 35 Jahren findet und denkt, Mensch, ich hatte da damals doch eine Idee und nicht nur aus, nicht nur eine Wegwerfidee, sondern ich kann die heute noch so spielen wie damals. Also setz dich mal hin, sei fleißig, diszipliniert, stell dir den Wecker morgen früh und arbeite mal an dem Titel. Ne? Ja.
Und da gibt es bestimmt noch viele, viele Fragmente, Songideen, die du noch nicht fertig ausgearbeitet hast. Ne? In all dieser Zeit ist bestimmt viel entstanden. Ja.
Genau, genau.
Wird es auch eine neue Tour von euch beiden geben zum Crazy Love neuen Album oder seid ihr erstmal vorsichtig?
Ja, wir planen, wir buchen jetzt schon. Wir fangen gerade an, für März, April nächstes Jahr in Deutschland zu buchen.
Oh ja, schön.
Ja.
Und gibt es auch neue Projekte, also Alben, Konzerte von befreundeten Musikern, die du wieder unterstützen wirst, wie du das schon so oft getan hast in deinem Musikerleben?
Also dies ist jetzt erstmal ein Handful, wie der Ostfriese sagen würde. Aber ja, ich will unbedingt in Anführungsstrichen noch ein ganz großes Songdocs-Album wieder machen.
Oh ja.
Daran arbeite ich quasi an der Entwicklung parallel. Mit einer tollen Besetzung und da habe ich auch eine Idee, da will ich noch nicht zu viel breitreten, aber ich arbeite an einem neuen Songdocs-Album. Das darf sich dann ja nicht überlappen in dem Sinne nicht, also nicht konkurrieren quasi mit dem, was ich jetzt mit Melanie mache.
Ja, ja, klar.
Aber ich denke, das ist auch gut, dass ich Zeit dafür habe. Das wird dann, sagen wir mal, Herbst nächsten Jahres.
Oh ja.
Ja. Gut. Aber das gibt eine Riesenüberraschung, aber da darf ich noch nicht so viel dazu erzählen. Ja.
Okay, gut. Nee, da muss überrascht sein. Also du hast viele, viele Pläne und es wird noch viel von dir zu erwarten sein, das ist ja toll.
Oh, auf jeden Fall, ja.
Dann, lieber Karl, dann bedanke ich mich jetzt schon mal sehr herzlich für deine Geschichte von Little Rainbow. Wünsche dir viel Erfolg für das neue Album Crazy Love, wird es wahrscheinlich heißen. Und natürlich alles, alles Gute für euch beide.
Ja, keep swinging, Volker. Und für euch alle draußen an den Hörgeräten, hätte ich beinahe gesagt, an den Radiogeräten oder an welchen Geräten auch immer heutzutage, lasst den kleinen Regenbogen bei euch rein, der tut gut.
So ist das, kann ich nur wirklich bestätigen. Der tut wirklich gut, dieser Song.
Ciao!